Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Und ich würde sagen, wenn man Anonymisierung will im Internet, ist der Tor-Browser immer noch die erste Möglichkeit. Es gibt hier praktisch nicht so viele Alternativen, die sinnvoll sind.
Das sagt Matthias Fassel vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken. So ganz selbstverständlich ist seine Einschätzung im Moment allerdings nicht. Denn vor kurzem sind gravierende Zweifel aufgekommen, ob das Anonymisierungsnetzwerk Tor, das Akronym steht für The Onion Router, überhaupt noch sicher und vertrauenswürdig ist. Denn am 18. September meldeten Kollegen des NDR Anonymisierungsdienst Tor angreifbar. Sie berichteten über erfolgreiche Timing-Attacken von Strafverfolgungsbehörden auf das Tor-Netzwerk. Bei mir ist mein Kollege Michael Gessert. Michael, über was die Kollegen hier berichtet haben, das waren ja nachträglich bekannt gewordene Ermittlungsdetails zu einem Fall aus dem Jahr 2021. Damals hatten deutsche Strafverfolgungsbehörden den Betreiber der pädokriminellen Plattform Boys Town im sogenannten Darknet identifizieren können, oder?
Genau, wir sprechen also wohlgemerkt über einen schon etwas länger zurückliegenden Fall, bei dem die Ermittlungsmaßnahmen und deren technische Vorbereitungen noch einmal deutlich länger zurückliegen, bei dem aber diese technischen Details, die zu dem Ermittlungserfolg geführt haben, eben erst jetzt bekannt geworden sind. Und zwar durch ein Posting auf der Internetplattform Reddit Anfang des Jahres mit Ermittlungsdetails. Offenbar lagen den Kollegen vom NDR und den für eine Einschätzung hinzugezogenen Experten vom Chaos Computer Club CCC aber auch noch weitere Informationen vor. Und an dieser Stelle kam es dann zu gewissen Irritationen oder auch zu einer Verunsicherung bei allen an Tor Interessierten. Gab oder gibt es eben irgendeine grundsätzlich unbekannte Schwäche im technischen Design des Anonymisierungsnetzwerkes?
Michael, an dieser Stelle sollten wir sofort auch mal auf das große, ja ziemlich grundsätzliche Dilemma zu sprechen kommen. Im Sinne des Tor-Netzwerkes ist es ja, im Internet vertraulich und anonyme Infos abrufen oder kommunizieren zu können, zum Beispiel als Dissident in einem totalitären Regime oder als Whistleblowerin in einem korrupten und böswilligen Unternehmen. Das ist ja eigentlich die Idee von Tor, nicht?
Das ist eigentlich die Idee und deswegen setzen sich seit Jahrzehnten Freiwillige aus der Open Source und aus der Privacy Community intensiv für Tor ein. Aber völlig klar, von anonymer, nicht nachvollziehbarer Kommunikation im Netz, da profitieren auch Kriminelle. Die verschleierten sogenannten Hidden Services im Tor-Netzwerk sind eben das, was landläufig als Darknet bezeichnet wird. Wobei wohlgemerkt Hidden Services und damit auch das sogenannte Darknet, das ist noch keinesfalls per se kriminell.
Aber dort tummeln sich eben halt auch viele Kriminelle. Vielleicht müssen wir hier noch mal ganz kurz erklären, wie Tor grundsätzlich funktioniert oder wie da die grundsätzliche Idee ist. Wenn ich über Tor mit dem Tor-Browser eine Webseite ansurfen will, dann betrete ich das Tor-Netzwerk über einen Eintrittsserver, den Entry-Node oder den Eintrittsknoten. Von dort aus werden meine Kommunikations- und Surfdaten verschlüsselt, weitergeleitet an einen mittleren Middle-Node und von dort wiederum verschlüsselt an einen Exit-Node, also an einen Ausgangsknoten, der dann die Webseite aufruft. Der Witz, die angesteuerte Webseite weiß nicht, von wem eigentlich die Anfrage kommt. Und mein Provider und auch der Eingangsknoten und auch irgendwelche Behörden wiederum, die mich eventuell überwachen, die wissen gar nicht, was ich aufrufe.
Das ist das Konzept. Jetzt hatte ja der Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden schon 2013 auf den Super-GAU für dieses Konzept hingewiesen. Wenn ein Akteur, ein Geheimdienst, die technischen Ressourcen hat, sowohl Eingänge als auch Ausgänge aus dem Tor-Netzwerk quasi umfassend überwachen zu können, dann kann er einfach feststellen, jetzt gerade beginnt zum Beispiel an einem Eingangsknoten in Deutschland ein Download und gleichzeitig an einem Ausgangsknoten in den USA ein Upload. Das ist also sozusagen die Mutter der sogenannten Korrelationsangriffe auf das Tor-Netzwerk, wenn ich eben an sich verschlüsselte und verschleierte Aktivitäten zeitlich zueinander zuordnen kann, dann lässt sich dadurch die Anonymität aushebeln.
Eine solche Korrelations- oder Timing-Attacke, die funktioniert aber nicht nur bei Kommunikation durch das Tor-Netzwerk hindurch, sondern auch bei Verbindungen von außen in Tor hinein zu den sogenannten Hidden Services, also zum Darknet.
Der Betreiber der pädokriminellen Plattform Boys Town kommunizierte offenbar mit einem vermeintlich sicheren Tor-internen Messenger namens Ricochet. Dieser Messenger läuft im Tor-Netzwerk als Hidden Service, als verdeckter Dienst. Um mit diesem zu kommunizieren, wird eine Art Treffpunkt im Tor-Netz ausgemacht. Matthias Fassel vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken.
Und dann sage ich diesem versteckten Dienst, bitte verbind dich auch dahin, damit wir kommunizieren können. Das heißt, eine Behörde kann im Prinzip so oft diesem versteckten Dienst sagen, hey, bau doch eine neue Verbindung auf und dann schauen, ob der versteckte Dienst jetzt einen Knoten verwendet hat, der Behörde untersteht, also den sie betreibt oder überwachen kann.
So lief das offenbar auch im Boys Town-Fall ab. Die Ermittlungsbehörden konnten mit dem Verdächtigen über einen von ihnen kontrollierten Server in Echtzeit kommunizieren. Stellten sie eine Frage, dann konnten sie direkt in Echtzeit abgleichen, über welchen Eingangsknoten zum Tornetz die Messenger-Antwort reinkommt. Gegen solche Timing- und Echtzeit-Korrelationsanalysen gäbe es prinzipiell ein Gegenmittel, sagt Matthias Fassel. Das Tor-Netzwerk könnte eine Art Datenrauschen oder eine zufällige Verzögerung der übertragenen Daten einführen.
Aber wenn man das abändern würde und zusätzliche Zeitverzögerung einführt, würde eben auch die Popularität abnehmen, weil es dann weniger hilfreich wird. Also noch mühsamer, das Tor-Netzwerk zu verwenden. Und es würde auch mein Anonymity-Set dann einschränken, weil es weniger Leute im Tor-Netzwerk gibt. Und ein Tor-Netzwerk, das nur von 3 Leuten verwendet wird, ist halt auch nicht mehr besonders anonym.
Genau dieses Dilemma sieht auch Joachim Selzer vom CCC, vom Chaos Computer Club. Nach seiner Einschätzung werden Ermittlungsbehörden und Geheimdienste auch weiterhin permanent versuchen, kompromittierte Server, also Knoten, in das Tor-Netzwerk einzuschleusen.
Das heißt, wenn ich jetzt ein staatlicher Angreifer wäre, würde ich kompromittierte Server ins Netz stellen, würde sie vielleicht nicht zu attraktiv sein lassen, damit sie dann eben auch keinen Verdacht erregen. Und dann würde ich einfach abwarten, dann würde ich so ein halbes Jahr oder Jahr warten. Und das lohnt sich dann eben auch, weil ich dann nach einem Jahr sagen kann, okay, jetzt habe ich ausreichend Server in dieses Netzwerk eingespeist und dann kann ich eben auch jetzt anfangen, Leute aufzudecken.
Das Tor-Projekt hat auf die Neuigkeiten im Fall Boys Town sofort in einem Blogpost reagiert. Tor sei weiterhin technisch sicher. Der Ermittlungserfolg und die De-Anonymisierung des Plattformbetreibers sei vermutlich auf die Verwendung des veralteten Messengers Ricochet oder anderer veralteter Software zurückzuführen. Inzwischen hat Tor einen neuen Schutz namens Vanguard eingeführt, der genau gegen die im Ermittlungsverfahren verwendeten Timing-Analysen helfen soll. Pavel Zonev vom Tor-Projekt gibt deshalb Entwarnung, räumt aber zugleich ein, dass den Tor-Verantwortlichen noch nicht völlig klar sei, ob es noch weitere, bislang unbekannte Designschwächen geben könnte.
Was nach wie vor für uns spannend ist, ein bisschen mehr Hintergründe zu erfahren, hoffentlich im Rahmen unserer eigenen Recherchen jetzt und Analysen, die wir da anstellen, wie genau dieser Eingangsknoten entdeckt wurde.
Da sind also die Tor-Aktivisten sich noch immer nicht sicher, ob die Sache vollkommen geklärt ist, oder Michael?
Ja, das stimmt. Ich muss auch direkt sagen, ich werde das hier auch nicht vollkommen klären können. Ich habe nämlich keinen Zugang zu etwaigen Non-Disclosure-Informationen bekommen und auch gar nicht versucht, die zu bekommen. Ich habe allerdings aus meinen Gesprächen mit Matthias Fassel vom CISPA, mit Joachim Selzer vom Chaos Computer Club und auch mit der Kölner Cyberstaatsanwaltschaft ZAK insgesamt den Eindruck gewonnen, es gibt vermutlich keine neue unbekannte Schwäche im Tor-Design, die sozusagen einen Generalschlüssel für Ermittler darstellen würde. Was die wissenschaftliche Community angeht, die versucht ja permanent neue Korrelationsanalysen zu entwickeln, aber um Tor sicherer zu machen. Was den CCC angeht, der ist natürlich grundsätzlich auf der Seite von Privacy und da würde ich mal trotz irgendwelcher Verschwiegenheitsvereinbarungen vermuten, wenn es ein dramatisches, ungestopftes Sicherheitsproblem bei Tor geben sollte, dann würden sie das vermutlich irgendwie signalisieren. Und was die Ermittlungsbehörden angeht, wenn es diese fundamentale Lücke geben sollte, dann würden ja die kriminellen Darknet-Plattformen nicht nur sporadisch, sondern am laufenden Band auffliegen.
Das ist ein gutes Stichwort, denn am Dienstag hat ja die Polizei Duisburg das Innen- und Justizministerium und eben auch die Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen wieder einen Ermittlungserfolg in einer großen Pressekonferenz bekannt gegeben. Da ist wiederum eine Plattform im Darknet, also damit auch im Tornetz, enttarnt und geschlossen worden. Betreiber und eine Reihe von Nutzern wurden identifiziert. NRW-Justizminister Benjamin Limbach wird damit der Botschaft an potenzielle Täter zitiert: Ihr könnt euch nicht verstecken, nicht hinter vier Wänden, nicht hinter einem Pseudonym und auch nicht im Darknet. War das etwa ein weiterer Hinweis auf technische Möglichkeiten der Ermittler oder etwaige Schwächen bei Tor?
Also ich glaube nicht. Ich habe den Fall gestern nochmal mit der Staatsanwaltschaft Köln bzw. dem ZAK besprochen und hier sieht es wirklich nach klassischer Polizeiarbeit aus. Da war bei Ermittlungen in Bayern eine Person mit Wohnsitz Duisburg als möglicher Nutzer einer Darknet-Missbrauchsplattform aufgefallen. Dann hat die Polizei in NRW dort eine Durchsuchung durchgeführt und der Verdächtige war offenbar auch reuig und kooperativ und hat eine Menge Zugangspasswörter zu entsprechenden Accounts rausgerückt. Und darüber hat man wieder weitere Personen und Strukturen ermitteln können. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ermittlungserfolge sind eben trotz Tor und übrigens auch trotz Messenger-End-zu-End-Verschlüsselung weiterhin möglich.
Wie verletzlich ist das Tor-Netzwerk? Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.